Heute wollen wir uns mal ein bisschen entbabbeln. Denn die Karriere, die meine heutige Gästin hingelegt hat, ist kein Mainstream. Almuth Schuld war Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft und ist dreifache Mutter. Und damit war sie die erste Mutter, die nach der Schwangerschaft und Geburt zurück in die höchste deutsche Fußballklasse zurückgekämpft hat. Nach über 25 Jahren. Für viele Leistungssportlerinnen bedeutet der Kinderwunsch nämlich das Aus ihrer Karriere. In ihrer Zeit als Profifußballspielerin setzte sich Almuth für Verbesserungen im Frauenfußball ein. So verhandelte sie zum Beispiel Gelder mit dem DFB für Lehrgänge, kritisierte deutlich schlechte Bedingungen im Fußball und auch die Verbesserung der Mutterschutzbedingungen trieb sie voran. Sie stellte Rekorde auf, zum Beispiel 1051 Minuten ohne Gegentor. Und dennoch kämpfte sie immer wieder gegen Vorbehalte gegen ihre Rückkehr in den Profifußball als Mutter und dem Zweifel, ob sie nach der Schwangerschaft überhaupt zurück in ihr gewohntes Leistungsniveau fände. Als Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft hat sie nicht nur Titel gewonnen, darunter Europameisterin 2013 und Olympiagold 16, sondern auch Maßstäbe gesetzt, was mentale Stärke, Teamgeist und Leadership betrifft. Sie ist eine der wenigen Profis, die es geschafft haben, Leistungssport und Familie miteinander zu verbinden. So leicht war das doch sicherlich nicht, oder? Ihr Auslandsaufenthalt in den USA hat sicherlich auch gezeigt, was dort anders läuft und wie unterschiedlich Unterstützung für Mütter im Leistungssport aussehen kann. Aber wie macht man das? Leistungssport, Kinderwunsch, Schwangersein, Mutterschutz, Babybubble und den eigenen Körper zurückbekommen auf Top-Niveau. Vereinbarkeit? Welchen Herausforderungen musste sie sich stellen? Wie sah ihr Arbeitsalltag aus? Wie organisiert man all das? Welchen Druck hat sie verspürt? Und was hat sie letztendlich dazu bewogen, ihre Karriere mit 34 Jahren zu beenden? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Almuth Schuld.
Ja, danke schön.
Jetzt mal ehrlich gesagt. Wie oft wurdest du nach dem Spiel in einem Interview gefragt, wo gerade deine Kinder sind?
Oh, manchmal schon vor dem Spiel. Und auch nicht nur beim Fußball, sondern kann auch im anderen Job, also als TV-Expertin oder so weiter sein, ja. Aber ich glaube, deutlich häufiger als meine männlichen Kollegen.
Es ist so, ne? Es ist in jeder Branche irgendwie das Gleiche.
Ja.
Was wäre denn die Antwort darauf gewesen? Welche Unterstützung hast du so in deiner Kinderbetreuung?
Ja, normalerweise habe ich mich mit meinem Mann abgestimmt. Das heißt,
einer von uns
ist zu Hause. Es kann natürlich auch mal sein, dass er auch unterwegs ist und dass dann die Kinder bei meinen Eltern, meinen Schwiegereltern, Schwägerin, Geschwister, Freunden. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Netzwerk. Das ist auch toll. Irgendwie haben wir uns das immer aufgebaut und sind auch froh, so viel Unterstützung zu haben.
Die Kinder sind jetzt wie alt?
Die Zwillinge sind 5 und der Kleine wird im August 2.
Und hast du schon ganz, ganz lange den Kinderwunsch gehabt? Oder war das auch so eine Sache, wo du sagst, lass ich mal auf mich zukommen?
Naja, was heißt Kinderwunsch? Also es war halt so, dass ich schon immer wusste, ich möchte gern Kinder haben. Und irgendwann war ich mir auch darüber klar, dass ich schon gern 3 Kinder haben möchte.
Ah, ja.
Jetzt wären es 4, aber da waren noch keine Zwillinge geplant.
3-mal schwanger sozusagen.
Genau. Und irgendwann kam das irgendwie so durch, dass man im Leben dann so weit ist und sagte, ja, es, irgendwie wäre ich jetzt bereit dafür. Und dann hat man sich unterhalten, sowohl natürlich erstmal mit seinem Partner und dann auch mit der Familie, weil mein Job jetzt kein alltäglicher 9-to-5-Job ist, dass man Unterstützung braucht, wenn man denn seinen Job auch weiter ausüben möchte. Und ich bin froh, dass ich aus einer Familie komme, die einen landwirtschaftlichen Bezug hat. Und da ist es in der Landwirtschaft normal, wenn man 24/7 arbeitet, dass die Kinder so mitlaufen und dass auch immer irgendwie vielleicht die Eltern, Großeltern dann da sind, um mit aufzupassen, um sich zu unterstützen. Und natürlich haben wir da auch gefragt, ob es die Unterstützung gibt und das war keine Frage. Und auch mit meinen Geschwistern, also dass halt die Cousins und Cousinen dann miteinander spielen, das funktioniert auch wunderbar. Und dann hatte man schon eine sehr, sehr große Sicherheit. Es ist halt ein Unterschied, ob man viel um sich herum hat, das wird jedes Elternteil kennen, wenn man nicht alleine in einer Stadt ist und am besten auch nicht nur noch alleine im Ausland, sondern wirklich in der Heimat ist und immer diese Rückzugsmöglichkeit hat, okay, das Kind ist jetzt krank, es kann nicht in die Betreuung, kann es vielleicht zur Oma, zur Opa, ne? Dann hat man eine ganz andere Ausgangslage für die Arbeit.
Ja. Hast du schon ganz früh denn gewusst, dass du Fußballspielerin werden möchtest?
Also ich habe als Kind sehr viele Sportarten gemacht. Also ich habe Fußball gespielt, ich habe auch andere Sachen gemacht wie Judo, ich habe Luftpistole geschossen, ich bin Inliner gelaufen, ich habe Tischtennis gespielt, also wirklich aus ganz unterschiedlichen Bereichen und der Fußball hat mich immer am meisten so getriggert und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Ich bin auch sehr früh in die Auswahlmannschaften gekommen. Also ich sollte mit 8 schon in die U13-Auswahl.
Oh ja.
Und ja, so war dann irgendwie der Weg so ein bisschen vorgezeichnet, dass ich schon Talent habe. Wie weit es geht, das habe ich eigentlich erst mit so 15 rausgefunden, als ich dann auch für die U15-Nationalmannschaft nominiert wurde. Und dann hat man darüber nachgedacht, das könnte ja auch wirklich Profisportlerin werden. Da war nur mein Bild noch etwas verschoben von der Profisportlerin. Ich habe mich da immer ja an den Fernsehbildern natürlich orientiert von den männlichen Vorbildern. Habe dann auch gedacht, ja, wenn du es jetzt mit 16, 17, 18 irgendwie zu einem großen Club schaffst, dann wird alles einfacher werden, weil da eine andere monetäre Kraft hinter ist und auch vielleicht eine andere professionelle Struktur. Dem war dann nicht so, aber ich bin mit 16 ja sozusagen angesprochen worden oder gesichtet worden, dass ich hier beim HSV angefangen habe und wurde dann sehr geläutert, als ich dann auch meinen ersten Vertrag vorgelegt bekommen habe. Das hat eigentlich nicht mal für eine Einraumwohnung in der Einflugschneise des Flughafens gereicht, aber man hat sich dann da so durchgekämpft. Also es gab kein Internat für Mädchen und Ähnlichem, deswegen war Profisport vielleicht nicht die richtige Betitelung dazu. Profisport wurde es dann im Großen und Ganzen erst, als ich für die A-Nationalmannschaft der Frauen nominiert wurde, weil dann das zusätzliche Geld einen erst zur Profisportlerin gemacht hat.
Ja, da habe ich ganz viele Fragen zu, weil das ist genau dieser Knackpunkt, den ich rein wollte, dass du quasi irgendwann für dich erkannt hast oder auch wahrscheinlich dir gesagt und gespiegelt wurde, ey, bei dir, das ist Talent, da geht mehr. Und dann diese Entscheidung, okay, das ist vielleicht, das könnte was Professionelles werden. Und dann fehlen aber Vorbilder.
Ja, nicht nur Vorbilder, sondern auch die Strukturen dafür. Vorbilder ist eine Sache, wenn man sich informieren wollte, dann hat man ja auch schon Vorbilder gesehen und auch gerade wenn man im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist, dann hat man automatisch geguckt, was ist vielleicht bei der Frauennationalmannschaft los und wenn man richtig gesucht hat, hat man auch ab und zu mal Spiele gucken können oder ich wusste auch, dass es dann und in der Zeit, also so mit 14, 15, dass es die Frauenbundesliga gibt. Habe dann auch mal einen Besuch gehabt, auch mit meiner Mannschaft damals bei einem Bundesligaspiel. Das heißt, da haben sich auch schon die Trainerinnen mit drum gekümmert, dass man vielleicht auch Vorbilder generieren kann. Und es gab ja das Internet, das Ominöse da auch schon. Es war nur ein erschwerter Zugang. Also wenn man zu Hause nur ein 56K-Modem hatte, dann hat es etwas gedauert, bis man eine Website geladen hatte. Aber man hat dann schon mal reingeguckt, ja, wer ist denn eigentlich in der Nationalmannschaft? Ja. Aber die männlichen Vorbilder waren natürlich deutlich präsenter.
Aber dass die Unterschiede so in den Strukturen dann so groß sind, ne? Gerade wenn du sagst, so die finanziellen Mittel, das kann man ja dann ja gar nicht eins zu eins, also selbst wenn man, sag ich mal, die männliche Nationalmannschaft ausfindig in Anführungsstrichen machen konnte, die ja sowieso viel präsenter in der Öffentlichkeit waren, konnte man ja gar nicht übertragen, ja okay, mir wird das jetzt auch so gestellt.
Ja, ich hab das, wie gesagt, dann beim HSV gemerkt. Ich war dann auch in der, sagen wir mal, sportfördernden Partnerschule und ich hatte einen Mitschüler, der auch beim HSV gespielt hat. Also er war mein Alter. Ich war schon bei den Frauen oben mit 16, war da zweite Torhüterin in der Bundesliga, also in der ersten Bundesliga. Und er war in der U17 Nachwuchsmannschaft, aber da natürlich dann auch Bundesliga. Und wenn man sich einfach nur mit ihm unterhalten hat, ihm wurde das Internat gestellt. Mhm. Er hat halt noch ein bisschen Geld dazu gekriegt. Er hatte schon einen Ausrüstervertrag. Also er war in der U17 deutlich, deutlich besser gestellt als ich. Und das war irgendwie schwierig, weil man ja eigentlich denkt, ich bin schon oben bei den Frauen im Bundesligakader und du bist noch in der U17 und nicht mal in der U19 oder U23, sondern du bist halt in der U17. Und ich kann mir meinen Lebensunterhalt eigentlich nicht leisten, muss immer gucken, dass ich mit, sagen wir mal 120 Euro im Monat klarkomme mit Essen und auch meine Fahrtkosten beim HVV. Das ist mit 16 dann nicht einfach, wenn du auch noch selber kochen musst und er geht halt ins Internat, hat da die komplette Bandbreite zur Verfügung von einer Kantine, von einem Zimmer, von auch Hausaufgabenbetreuung, von auch Fitnesstrainer und ähnlichem. Da hat man dann gemerkt, dass der Profifußball der Frauen eigentlich kein Profifußball ist.
Ja, das ist krass. Also ich glaube, jede Frau hat schon mal diese Unterschiede bemerkt, in irgendeiner Art und Weise, ob es beruflich ist oder privat zwischen Männlein und Weiblein und in der Behandlung dessen. Aber du bist ja quasi dann schon sehr früh damit konfrontiert worden, auf einer Basis, die ja sozusagen beruflicher Natur ist. Also klar ist es da zu dem Zeitpunkt vielleicht auch irgendwo noch Hobby, aber du konzentrierst dich drauf und es soll ein Beruf werden. Meinst du, es hat was mit dir gemacht, dass du so früh schon damit, mit diesem Clash konfrontiert warst?
Klar hat es auch was mit mir gemacht. Zum einen hat es was mit mir gemacht, dass ich gemerkt habe, ich muss für mich selber Verantwortung übernehmen und ich muss sehr selbstständig sein, weil ich halt keine Struktur hatte, die sich um mich gekümmert hat. Eigentlich haben ja sogar meine Eltern und ich was Verbotenes gemacht. Also, dass man mit 16 unbeaufsichtigt in einer großen Stadt wohnt, ist ja eigentlich nicht erlaubt.
Oh ja, stimmt.
Ich glaube, heutzutage wird mich da und auch werden meine Eltern dafür nicht mehr belangt werden. Aber es ist, das war halt auch eine große Verantwortungsübertragung, also auch ein großes Vertrauen von meinen Eltern, dass sie überhaupt gesagt haben, wir glauben, du schaffst das. Und wenn du deinen Dickkopf hast und du es gerne machen möchtest, wir sind da, wenn du was brauchst.
Ja.
Aber wir können halt nicht mitziehen. Also das geht halt nicht. Und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, wie viel man für Dinge kämpfen muss und wie viel man auch einstehen muss und wie vielleicht auch so ein Prozess, wie präzise man sein muss in dem, was man gerne möchte und abzuwägen, was ist denn jetzt vielleicht von der Priorität das, was ich ansprechen sollte, um es zu verbessern und was kann man vielleicht auch irgendwie später machen. Also es ist schon sehr, sehr früh gewesen, dass man da reingeführt wurde in diesen Prozess. Und Ernüchterung tritt dann schon ein, aber auf der anderen Seite ist es auch erdend und gibt einem auch eine gewisse Demut. Und ich glaube, dass ich mir diese Demut durch diese Erfahrung erhalten konnte. Mhm. Und ich mag auch demütige Menschen.
Mhm. Würdest du sagen, dass das auch irgendwie zusammenpasst damit, dass du Torhüterin geworden bist? Also ich will da, jetzt bin ich gespannt, ob ich das gut formulieren kann. Für mich haben Torhüter immer oder Torhüterinnen auch immer so eine besondere Position.
Definitiv.
Und ich bitte klär mich auf, wenn ich falsch liege. Ich habe das Gefühl, da ist die Konkurrenz auch nochmal eine ganz andere als bei einem Feldspieler, einer Feldspielerin.
Meistens ja. Also man muss sich ja mal die Position, die gesonderte mal anschauen in dieser Mannschaft. Jeder hat seine Verantwortung, aber es ist auf der Torwartposition nochmal extrem, weil jeder Fehler absolut bestraft wird.
Ja.
Das heißt, man darf sich, also man hat eine Null-Fehler-Toleranz. Und zum anderen ist es so, dass wir Deutschen auch nochmal einen anderen Blick haben. Also wir sind auch der Meinung, Torwartspiel ist leicht. In Torwartspielen gehen immer halt diejenigen ins Tor, die vielleicht nicht fit genug sind, die nicht gut genug sind, die vielleicht auch gar nicht so gut Fußball spielen können. Und es denkt dann auch noch jeder, dass er Ahnung hat vom Torwartspiel, klar, obwohl er das eigentlich nicht hat. Also deswegen ist die Torwartposition auch in Deutschland sehr, sehr speziell.
Mhm.
Das merkt man in anderen Ländern, dass es da unterschiedlich ist, egal ob in den USA oder in Spanien oder sonst irgendwie wo. Also es ist schon besonders, deswegen musst du da perfektionistisch veranlagt sein und in gewisser Weise auch sehr resilient.
Ja.
Und das merkt man dann auch nochmal nach der Karriere. Also wenn du Fußballer, Fußballerinnen haben willst, die sich öffentlich zu etwas äußern und auch vielleicht für etwas einsetzen, würde ich sagen, dass die Quote der Torhüter und Torhüterinnen überdurchschnittlich hoch ist.
Mhm.
Was einem oftmals nicht so auffällt, weil ja nur einer oder eine von 11 eigentlich auf dem Platz steht. Aber wenn man mal so reinguckt, wer sich in der Öffentlichkeit bewegt, wird man, glaube ich, mehr Torhüter finden.
Ja, ich finde das ganz spannend.
Aber weil du diese Persönlichkeit auch brauchst. Du musst die Persönlichkeit haben, dass du für dich selber einstehst, dass du auch dich gegenüber anderen rechtfertigst und dass es dir auch wirklich manchmal egal ist, was andere sagen.
Mhm.
Und das ist die Voraussetzung dafür, dass du etwas bewegst.
Auch innerhalb der Mannschaft?
Auch oft innerhalb der Mannschaft. Deswegen gibt es ja auch dieses Vorurteil, die Torhüter sind ein bisschen bekloppt. Ich glaube, da spricht auch manchmal der Neid aus den Spielern und Spielerinnen, weil man etwas vielleicht kann, was andere nicht können, weil man halt eine Sonderposition hat. Also man darf ja auch als Einzige die Hände benutzen. Auf der anderen Seite halt, weil man irgendwie von sich überzeugt sein muss. Mhm. Ansonsten wirst du diesen Job nicht aushalten.
Interessant. Und als du dann das erste Mal schwanger wurdest, direkt mit Zwillingen.
Was man sich meistens nicht aussucht.
Nee. Was aber ja nochmal, also ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, weil ich ja keine eigenen habe, keine Zwillinge. Aber ich stelle mir vor, dass das einfach nochmal eine andere Art von Schwangerschaft ist. Du hast ja den direkten Vergleich.
Ist es.
Fehlt es dir da auch an Vorbildern? Oder musstest du suchen?
Also im Fußball gab es in Europa und in Deutschland nicht viel. In den USA hat man schon immer bei Länderspielen die Kinder mal mit rumlaufen sehen und wusste auch, dass es in den USA eine deutlich bessere Ausgangslage gibt, sagen wir mal, für Mütter. Auch so im Sport war es zu der Zeit, also meine Schwangerschaft hat 2019 begonnen, war es auch noch nicht so verbreitet. Also das hat jetzt in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, sehr viel Schwung aufgenommen, dass man ja unzählige Sportarten aufzählen kann, in denen dann Leistungssportlerinnen auch Mütter geworden sind, was ich sehr, sehr toll finde und ich mich auch drüber freue, weil es dieses Thema auch weiter in die Öffentlichkeit rückt. Aber zu dem Zeitpunkt Vorbilder, also die einzige Zwillingsmama, die ich noch kenne oder kannte dann im Leistungssport, war Christina Schwanitz, die Kugelstoßerin. Ja. Und da habe ich natürlich schon immer hingehört, wenn ich irgendwie ein Interview von ihr gelesen habe oder finden konnte.
Was hat dich am meisten beschäftigt? So diese körperliche Veränderung oder das danach, 2 Kinder direkt zu handeln, sage ich mal?
Naja, es ist schon irgendwie was von beiden. Also auch wenn ich das jetzt mit meiner anderen Schwangerschaft oder auch mit dieser Schwangerschaft vergleiche, war man deutlich schneller eingeschränkt, weil nun mal einfach 2 Kinder im Bauch waren. Also ich konnte in meiner Zwillingsschwangerschaft mit dem 5. Monat ungefähr nicht mehr joggen. In der anderen Schwangerschaft ging es halt bis zum 7. Monat sehr gut.
Ja.
Und ja, auch nachher natürlich im Regenerationsprozess, wenn ich nur ein Kind habe, auf das ich meinen Trainingsplan, auch meinen individuellen am Anfang abstimmen muss, das heißt irgendwie Krafttraining oder Laufen, ist es einfacher, nur ein Kind im Kinderwagen abgefüttert und gewickelt zu haben als 2, weil die Wahrscheinlichkeit schon höher ist, dass 1 unzufrieden ist oder 1 sich, ja, 1 wieder umgezogen werden muss, schon deutlich höher ist. Also, und ich musste auch immer jemanden finden, entweder der sich zutraut, auf 2 Babys aufzupassen, oder dann halt 2 Personen. Und das ist ein maximierter Aufwand.
Ja. Wie sah denn so dein Arbeitsalltag vor der Schwangerschaft aus? Kannst du es mal mitnehmen, wie so ein Profisportlerin wie du so ihren Arbeitsalltag bestreitet? Was gehört alles dazu?
Es gibt natürlich unterschiedliche Phasen in der Saison. Es gibt die Saisonvorbereitung und da trainierst du fast immer 2-mal am Tag.
Ja.
Zu der Zeit haben wir 10 und 15 Uhr, manchmal 15, 30, aber die beiden Trainingszeiten gehabt. Dann war man normalerweise 1 Stunde vor dem Training in der Kabine zum Umziehen, um auch noch zu gucken, ob irgendwie was anliegt, vielleicht eine Besprechung vor dem Training. Dann hat man auch ein gewisses selber Vortraining, sagen wir, gemacht, also eine Aktivierung, das heißt Stabilisations-, Mobilisationstraining. Man ist dann raus auf den Trainingsplatz oder auch in den Kraftraum, je nachdem, welche Einheit anstand. Meistens waren die Einheiten ungefähr 1,5 Stunden lang, kann natürlich auch mal plus minus sein, das heißt bis 2 Stunden oder auch vielleicht nur 60, 70 Minuten. Danach ist man dann reingekommen, hat sich klar umgezogen, geduscht oder eventuell vorher auch nochmal die Einheit verlängert, das heißt nochmal ein individuelles Training, dann ist die Frage, ob man vielleicht zum Physio muss oder soll. Da gibt es ja auch immer unterschiedliche Argumente und dann versucht man, sich was zu essen zu besorgen. In dem Moment war auch noch nicht Usus, dass man vielleicht vom Verein Essen gestellt bekommt, sondern man hat dann entweder zu Hause gekocht oder ist vielleicht auch essen gegangen. Und dann war die Mittagspause, sagen wir mal, irgendwie zwischen, ja, je nachdem 12:30 bis vielleicht 14 Uhr. In der Zeit konnte man dann sich organisieren. Manchens hat man dann vielleicht auch noch gleich Einkäufe erledigt oder hat zu Hause ein bisschen Haushalt gemacht. Es kann doch auch sein, dass man in der Zeit Medienstunde hat, das heißt, dass man vielleicht noch Interviews führt oder einen Podcast aufnimmt.
Yeah.
Und dann so der Trainingstag hat um 15 Uhr geht es wieder von neu los, dass man ungefähr 14 Uhr in der Kabine ist, dass man eventuell wieder so ein Pre-Workout macht, sich umzieht, auf den Trainingsplatz geht und dann ist die Trainingseinheit auch wieder nach ungefähr 1,5 Stunden vorbei. Je nachdem kann es auch sein, dass es im Nachgang oder im Vorgang noch eine Besprechung gibt, manchmal auch individuelle Besprechung, vielleicht mit meinem Torwarttrainer oder mit dem Athletiktrainer. Und ja, dann ist der Arbeitsalltag, je nachdem, wann man auch mit Duschen fertig ist, sind vielleicht um 17, 17.30, 18 Uhr oder ob man auch noch zum Physio muss, dann fertig. Also so ein, der Tag ist dann schon echt voll. Es gibt natürlich andere Tage, auch in der Saison. Sagen wir mal, den Tag nach dem Spiel ist normalerweise ein sehr entspannter Tag, weil man Regenerationstraining hat. Das Training dauert dann normalerweise nur so 30, 40 Minuten an sich. Meistens hat man dann noch eine Behandlung bei Physiotherapie. Und mit rein und raus in der Kabine ist man oft, sagen wir mal, in einem Zeitraum von 2,5, 3 Stunden fertig. Mhm. Und das ist ein kurzer Arbeitstag. Und Spieltage können sehr unterschiedlich sein, also die variieren, ist ja schon von der Spielzeit, also ob man jetzt morgens um 11 oder abends um 21 Uhr spielt, ist schon ein Unterschied. Morgens um 11 beginnt halt der Tag sehr, sehr früh, weil man gucken muss, dass man in einem bestimmten Abstand ist, auch wo man halt spielt, ob es ein Auswärts- oder Heimspiel ist. Und wenn man ein spätes Spiel hat um 21 Uhr, dann ist meistens trotzdem früh irgendwie eine Einheit zur Aktivierung, dass alle ja den Kreislauf in Schwung bringen. Aber die Spieltage, ja, die sind zwar lang, aber sie sind oftmals nicht ganz so intensiv vom Training her. Und zu der Zeit war es so, weil wir Champions League gespielt haben, dass wir eigentlich zwei Spiele die Woche hatten.
Ja.
Das heißt, wenn es doof kam, waren es zwei Auswärtsspiele. Wir hatten auch schon so einen Fall, dass wir zum Beispiel sonntags in Freiburg gespielt haben und mittwochs dann in Lyon. Dann ist man sogar halt Samstag nach Freiburg und von Freiburg direkt nach Lyon und war dann erst am Donnerstag wieder da. Also dann ist man halt auch wirklich unterwegs. Ja, und so Auswärtsspiele heißt eigentlich einen Tag vorher hinreisen und normalerweise am Spieltag zurück. Und am Spieltag zurück kommt halt ganz drauf an, von wo man ist, ob man irgendwie in der Nacht ankommt oder ob es irgendwie über den Tag ist. Aber es gab zu der Zeit auch mit zwei Spielen in der Woche sehr, sehr wenig freie Tage. Also man hatte eigentlich von Montag bis Sonntag schon Dienst. Es war nur die Frage, ob es halt so ein kurzer Regeneration-3-Stunden-Tag ist oder ob es wirklich ein langer Tag ist mit irgendwie 5 bis 8 Stunden.
Ich glaube, das unterschätzen schon viele von außen.
Ja, weil halt auch nicht nur die Zeit auf dem Trainingsplatz dazukommt, sondern es hängt halt viel auch drumherum. Ja. Also du hast dann ja vielleicht Medientermine, du hast Besprechungen mit der Mannschaft, individuell eine Videoanalyse. Es kann sein, dass du vielleicht nochmal mit Ernährungsberatung, dann halt Physiotherapie, also wirklich viele unterschiedliche Termine. Natürlich kommt es auch noch darauf an, bist du vielleicht noch in der Organisation der Mannschaft drin, das heißt im Mannschaftsrat musst du vielleicht noch mit irgendwie offiziellen Stellen kommunizieren, hast du vielleicht auch noch Sponsorentermine, gibt ja natürlich auch dann Drehs, Fotoshootings oder ähnlichem, für das du eingeteilt werden kannst. Dann kann es auch noch sein, dass es Autogrammstunden gibt für Öffentlichkeitsarbeit, Fanarbeit. Also es ist schon ein großes Paket und je bekannter du bist, desto voller ist eigentlich dein Plan.
Ja. Das heißt, als du dann wusstest, okay, so, ich bin jetzt schwanger, ich habe jetzt so ein Zeitblatt vor mir, wie es weitergeht, du konntest schon gut abschätzen, was da so alles zu organisieren gilt, ne?
Ja, ich wusste dann, dass ich für eine Zeit einfach nicht da bin. Ich hatte ja auch noch die Abwägung, entweder wohne ich in Wolfsburg und meine Familie, also die mir helfen könnte, eine Stunde entfernt, oder ich fahre halt diese Stunde und pendel die dann noch und bin halt noch 2 Stunden weniger zu Hause. Ja, und wir haben es dann auch so abgewogen, weil auch der Job meines Mannes in der Heimat ist, dass ich halt auch immer noch eine Stunde gependelt bin. Das heißt, mein Tag hat halt noch früher angefangen. Ich an einem, sagen wir mal, wirklich so einem Doppeltrainingstag bin ich 7.30 Uhr, 8 Uhr aus dem Haus und war dann halt abends, sagen wir mal, wenn ich gut war, war ich 18 Uhr zum Abendessen mit den Kindern wieder da.
Ja. Und du hast ja, es ist vielleicht eine blöde Frage, aber du hast ja so einen ganz klassischen Arbeitsvertrag auch mit dem Verein.
Ja.
Das heißt, da sind ja auch so Rechten und Pflichten eigentlich festgehalten.
Also es gilt ja, die gesetzlichen Mutterschutzregelungen gelten.
Darauf wollte ich hinaus. Das heißt, bei Zwillingen ist es ein bisschen mehr als bei einem Einling sozusagen?
Genau, man hat die 6 Wochen vor Geburtstermin und dann bei Zwillingen 12 Wochen danach, bei einer normalen Geburt ja 8 Wochen danach Mutterschutz.
So, es ist aber natürlich dein Job sehr körperlicher und Schwangerschaft ist auch was sehr Körperliches. Da muss es ja irgendwelche Sonderregelungen geben, oder?
Naja, das ist ja auch in anderen Berufen. Also wenn man jetzt die Schwangerschaft verkündet, ist ja meistens 12., 13. Woche, dass man das seinem Arbeitgeber mitteilt.
War das bei dir auch so?
Das war bei mir auch so.
Ja. Also du musstest dich nicht vorher abstimmen, so wir haben Kinderwunsch, wir legen mal los oder so, sondern...
Du hast dazu ja keine Pflicht, das kann man natürlich machen. Ich würde schätzen, dass das in Europa und in Deutschland vielleicht eher negativ ausgelegt werden würde. Ja, und in USA wäre es relativ egal, die würden sich wahrscheinlich noch drüber freuen, weil sie dich dann unterstützen können, irgendwie mit Arzt oder Hormonbehandlung oder sonstigem. Ja, und dann teilst du das mit, also... Kann natürlich auch Umstände geben, in denen es früher auffallen kann. Also sagen wir mal, es geht dir in den ersten 12 Wochen sehr schlecht. Das heißt, du hast vielleicht mit Übelkeit und so weiter zu tun. Es kann natürlich auch körperliche Einflüsse auf die Leistung geben, dass du vielleicht in dem Moment gar nicht so leistungsfähig bist, weil der Körper sich reguliert, dass du vielleicht nicht mehr so schnell bist oder nicht so ausdauernd. Vielleicht hast du in der Zeit gerade einen Fitnesstest und der Athletiktrainer wundert sich, warum die Werte so unterschiedlich sind zu dem, was du sonst im Durchschnitt schaffst, dann kann es rauskommen, aber die medizinische Abteilung hat ja auch eine Schweigepflicht in gewisser Weise. Also du kannst es dann schon selbst entscheiden, kann ja auch immer in den ersten 12 Wochen irgendwas passieren, kann natürlich danach auch noch, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja, und dann ist es wie in vielen anderen Berufen auch, dass du in dem Sinne ein Berufsverbot bekommst. Also du kannst ja nicht dann noch auf den Trainingsplatz gehen. Du hast die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht einen Tritt, also oder auch ein anderes Körperteil in die Bauchregion bekommst. Es kann der Ball sein. Ja, du kannst vielleicht irgendwie stürzen oder ähnliches. Also du darfst dann da gar nicht mehr in Zweikämpfen oder ähnlichem agieren. Da ist dann halt natürlich auch die Frage gewesen, darf ich überhaupt weiter trainieren? Welches Training darf ich machen? Was ist irgendwie begleitend und nicht gefährdend für das ungeborene Leben, wie man so schön sagt? Ja, und ich bin dann da auch im sozusagen Berufsverbot gewesen. Ich habe trotzdem noch öffentliche Termine für den Verein wahrgenommen und habe auch, weil ich zu der Zeit verletzt war, also ich war in der Reha von einer Schulter-OP, war dann auch weiter meine Reha gemacht. In der Reha ist man ja normalerweise nicht mit Gegnerkontakt konfrontiert. Deswegen war das alles so in Ordnung. Ja, und nach der Geburt ist es wieder die Frage. Also 8 Wochen sind deutlich zu wenig, würde ich sagen, um wieder in den Leistungssport einzusteigen. Auch nach 12 Wochen ist man dann meistens so weit, dass man wieder loslegen kann, aber ich kann ja nicht von einem auf anderen Tag plötzlich also wettkampffähig oder spielfähig sein, also auf meinem höchsten Niveau, sondern man hat immer noch eine andere Hormonlage als vor der Schwangerschaft. Der Körper muss sich noch umstellen, ist auch noch am Regenerieren. Also jede Mutter weiß, dass einfach die Hüftschaufel auseinandergeht für so eine Geburt. Der Körper bereitet sich vor und das heißt ja, dass die ganzen Muskeln, die ansetzen und auch den Körper steuern, einen anderen Winkel haben. Und dieser Winkel bildet sich jeden Tag in gewisser Weise ein paar Prozent zurück. Das ist auch sehr anstrengend für den Körper. Das heißt auch, dass du da vielleicht verletzungsanfälliger oder ähnliches bist. Also du musst schon aufpassen, du musst sehr, sehr viele Stabilisationsübungen machen, dass auch die Muskeln das Zusammenspiel wieder lernen, wie sie es vielleicht machen sollten. Ja, und ich habe dann nach diesen 12 Wochen, also ich in den 12 Wochen habe ich mich schon so vorbereitet, dass ich ja wieder lange Strecken gelaufen bin. Also ich glaube, da war ich wieder vom Ausdauerwert relativ normal, also dass ich meine 45, 60 Minuten in einem guten Tempo gelaufen bin. Habe auch meine Stabilisationsübungen und so und auch mein Krafttraining zwar noch nicht auf dem höchsten Niveau gehabt, aber schon auf einem sehr guten. Also du musst auch, bevor du auf den Platz gehst, musst du Tests durchlaufen. Du musst einen Stabilisationstest machen, du musst auch solche Sachen wie Sprungtest machen, ne? Wie stabil ist deine Beinachse, wie stabil ist dein Rumpf, dass du überhaupt auf den Platz gehen darfst. Das ist auch ein Protokoll. Ansonsten bei jeder Verletzung, also egal ob dein Fuß kaputt ist oder deine Schulter kaputt ist, du musst bestimmte Tests durchlaufen, damit der Verein auch selber weiß, okay, die ist jetzt bereit dafür und wir riskieren nicht eine größere Verletzung. Ja. Und das habe ich genauso gemacht in der Schwangerschaft, also nach der Schwangerschaft und durfte dann halt wieder auf den Platz nach diesen 12 Wochen. Und dann habe ich angefangen mit Fußballtraining, aber auch da braucht man noch ein paar Wochen, bis man wieder Leistungssportlerin ist.
Ja. Bist du da irgendwie besonders begleitet worden in der ganzen Phase? Also mit einem Experten, Expertin, die so ein bisschen darauf noch ausgerichteter ist, dass es Schwangere zurück in ihre beste Leistung zu bringen?
Ich wüsste jetzt nicht, dass es solche Expertinnen zu der Zeit in Deutschland gab. Weil, wie vorher angesprochen, in Deutschland die Lage noch nicht so Normalität war. Also es ist immer noch anders, aber jetzt ist es mehr. Es gibt mehr Sportlerinnen und es beschäftigen sich auch mehr Studien damit, was vielleicht passiert. Wir sind ja auch gerade erst recht auf diesem Trip, dass wir zyklusbasiertes Training oder sowas machen. Das ist so die letzten 2, 3 Jahre aufgetaucht. Das ist dann auch ein Unterschied, wenn du vor 5, 6 Jahren dieses Training noch nicht hattest. Und wir versuchen ja auch immer mehr gendergerechte Medizin zu bekommen. Die Studienlage aus den letzten 50, 100 oder 200 Jahren ist halt oft auf männlichen Probanden beruhend. Ja. Und woher sollst du dann eine Studie haben, die dir sagt, wie du nach der Schwangerschaft auftrainieren sollst? Also es ist eher so eine persönliche Erfahrung. Ich habe selber sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe das Glück, dass ich zum einen Sport studiert habe und zum anderen, glaube ich, schon immer sehr interessiert daran war, was im Körper passiert, an Prozessen, auch mit den Physiotherapeuten immer sehr, sehr stark im Austausch war und auch mit anderen Therapeuten. Und dadurch hatte ich vorher schon ein gutes Körpergefühl. Ja, okay. Das hat in dem Moment sehr geholfen und meine medizinische Abteilung in Wolfsburg war auch sehr bemüht. Die haben halt auch gesagt, wir haben den Prozess noch nie durch, aber natürlich haben wir in unserer Ausbildung auch mal mit Schwangeren gearbeitet, sagen wir mal jetzt in der Physiotherapie, Rückbildung oder ähnlichem, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du es mit Leistungssportlerinnen machst.
Ja, ja.
Also es war ein absolutes Ausprobieren und so von Tag zu Tag einen Trainingsplan erstellen.
Das bedeutet einfach gewohnterweise, bedeutet eine Schwangerschaft oder eine Familienplanung und Gründung für die allermeisten das aus, ne? Der Karriere. Bisher.
Bisher, genau, also bis zu dem Zeitpunkt war es so. Es gab einige, die schwanger geworden sind. Und manche hatten auch angekündigt, sie wollen es versuchen, aber so richtig zurückgekommen ist niemand. Das nicht als leibliche Mutter. Ist immer, ich finde es immer schwierig zu betiteln, wie dann die Co-Mutter sozusagen heißt. Also wenn die Partnerin die leibliche Mutter ist. Davon gab es ein paar in der Liga, ja, aber die haben halt auch diesen körperlichen Einfluss dann ja gar nicht gehabt, sondern sie sind ja, ja eher wie ein Vater dann zu sehen. Also nur so dahingestellt. Man muss ja auch immer aufpassen, wie man Sachen formuliert, aber du hast diesen körperlichen Einfluss nicht. Natürlich hast du dann auch Schlafmangel und du hast ein Kind zu Hause, aber das ist ja das Ausschlaggebende im Leistungssport, was sich in deinem Körper verändert und wie du auch mit der Veränderung zurechtkommst.
Ja, das ist spannend. Also manche schaffen es noch nicht mal in 12 Wochen einmal zur Rückbildung zu gehen und du hast dich in 12 Wochen schon wieder zurück auf den Trainingsplatz.
Ja, nur das ist halt auch eine andere Ausgangslage gewesen. Also ich habe ja auch in der Schwangerschaft bis zum letzten Tag, bis zur Geburt habe ich trainiert. Mhm. Also auch bei der Zwillingsgeburt war ich morgens noch im Kraftraum und wusste auch nicht, dass ich an dem Tag Mutter werde.
Ja.
Und es ist, also Kraftraum heißt dann halt auch wirklich, dass ich noch Gewichte gehoben habe. Mhm. Also viele, ja, die mich dann auch nicht kannten. In der Familie musste ich denen das auch erstmal abgewöhnen, dass sie sagen, jetzt lass die Wasserkiste stehen, wo ich dachte so, ja, aber das ist kein Gewicht. Also wenn ich sonst 50 bis 80 Kilo im Kraftraum mache, dann ist halt eine Wasserkiste irgendwie nichts.
Ja, das ist immer
und
die Relation.
Hör auf, mich irgendwie da zu bevormunden. Und so war es halt bei vielen anderen auch. Also ich habe halt noch locker Liegestütze gemacht und habe Unterarmstütz gehalten und habe halt Kniebeuge und Kreuzheben und sonstige. Also ich habe meine normalen Kraftübungen gemacht und das hat mir auch immer gut getan. Und man kann auch als Schwangere Klimmzüge machen und sonstiges, ja.
Wie war denn sonst so die Reaktion? Also sowohl von vielleicht Presse, Öffentlichkeit, als auch so im Team. Also hat man dir gesagt, okay, du kommst in so und so 4 Wochen wieder und dann geht's weiter? Oder wie?
Ja. Also es ist natürlich ein Unterschied zwischen offiziell oder auch Verantwortlichen und halt direkten Mannschaftskolleginnen.
Ja.
Also mit den Offiziellen im Austausch war halt auch sehr viel, ja, was heißt Unsicherheit, aber Unwissenheit könnte man sagen. Also es war halt das erste Mal, dass dieser Fall aufgetreten ist, egal ob ich im Austausch mit Verein und Verband war, mussten die sich auch erstmal informieren und mussten sie wissen, wie ist das denn eigentlich bei einer Profisportlerin? Also welche Regeln gelten? Was müssen wir beachten? Wie kriegt man eine Wiedereingliederung sozusagen hin? Wie viele Wochen dauert das?
Du warst wirklich die Erste in deinem direkten Umkreis. Das heißt, die anderen, die vielleicht Mütter geworden sind, die hatten vorher ihre Karriere schon beendet?
Die haben dann entweder in der Schwangerschaft die Karriere beendet oder nach der Geburt oder halt vorher, genau. Also es ist wirklich in den 25 Jahren vorher niemand in die Bundesliga zurückgekehrt als Spielerin. Und deswegen war es so ein schwarzes Loch eigentlich. Ja. Also es war wirklich so, ich habe schon die Jahre vorher immer mal aus Neugierde gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn hier jemand schwanger wird? Und dann wurde immer so gedacht, ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Mhm. Dachte ich immer, okay, gut, dann sehen wir das, wenn es soweit ist. Und irgendwann habe ich mich gemeldet und gesagt, es ist jetzt soweit. Ja, und deswegen musste man dann erstmal klären, also was darf man denn überhaupt nach dem Mutterschutz und muss ich jetzt irgendwie Eltern Teilzeit nehmen oder stuft der Verein automatisch mich auf halbes Gehalt oder wie viel Trainingseinheiten und welche Trainingseinheit muss ich machen, damit ich ein volles Gehalt kriege? Wie sieht dieses ganze Konstrukt überhaupt aus? Also wer steht für irgendwas gerade? Was muss ich vielleicht für Tests machen? Also das war tatsächlich ein Ausprobieren und auch der Verband wusste in dem Moment nicht, ja, wie können wir dich unterstützen und wie dürfen wir dich unterstützen? Diese ganzen Regularien, die dann festgehalten wurden, also gerade auf Verbandsseite, die sind erst im Nachhinein entstanden. Also davon haben eigentlich erst die nächsten Mütter dann profitiert. Und so intern, das heißt Mannschaftskolleginnen und auch vom Betreuerteam, die waren eher neugierig. Also die haben ganz viel gefragt, wie geht's dir, wie machst du das jetzt, wie ist denn der Kontakt mit Verein und Verband, wie sieht dein Trainingsplan aus, was darfst du noch machen? Die haben mich da auch gar nicht so viel sehen können, weil Corona-Zeit war leider auch. Mhm. Das heißt, ich durfte auch zu der Mannschaft gar nicht so dicht ran. In der Reha-Zeit, also danach, dann nach der Geburt schon. Aber es ist auch heute noch so, dass sehr viele neugierig sind. Und sind auch viele Stimmen dabei, die sagen, wenn ich nicht Leistungssportlerin wäre, wäre ich schon Mutter. Und den Satz finde ich immer sehr traurig, aber es zeigt dann, dass noch nicht dieses Sicherheitsgefühl da ist, das dann auch zu machen.
Aber umso wichtiger, dass jemand wie du dann so da einmal den Vorstoß macht, damit man eben, ich bin wieder beim Thema Vorbilder, dass dann irgendeine nächste Generation sich zumindest zutraut, es zu versuchen. Man kann es ja eh nicht garantieren. Du konntest es ja auch nicht garantieren.
Nein, hast du gesagt, du garantieren bist ein Dickkopf. kann man nie. Es kann ja auch wirklich Geburtsverletzungen auftreten. Ja. Im ganz schlimmen Fall, sagen wir mal jetzt eine Symphysensprengung.
Ja.
Das ist halt für einen Leistungssport dann ein Problem. Also, dass man das wieder repariert bekommt und auch in einem Zustand, der dann so stabil ist, dass es diese Kräfte aushält, kann passieren, aber dauert halt deutlich länger.
Ja.
Und deswegen konnte man es nicht garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon relativ hoch. Aber das ist ja auch mit irgendeiner anderen Verletzung so. Also auch bei einem Kreuzbandriss sagt man, ja, die Ausfallzeit wird vermutlich 8, 9, 10 Monate sein, kann aber auch nach 6, kann aber auch nach 15 so sein. Und wie gut du zurückkommst, kann dir auch keiner garantieren. Und so ist es in der Schwangerschaft dann genauso. Ja.
War das für dich dann eher, also hattest du das als Druck empfunden oder als so, ja, jetzt bring it on, ich versuch's mal.
Also ich glaube, ich habe mir eher selber Druck gemacht, weil ich es auch beweisen wollte, weil mir auch sehr viele natürlich negative Vorurteile entgegengeschwungen sind, von wegen, ja, die wird sowieso ihre Karriere beenden oder die wird nicht zurückkommen. Das konnte auch im Familienfreundeskreis sein. Es gab natürlich auch die anderen, die einen ermutigt haben, die gesagt haben, ja, wenn das eine schafft, dann schaffst du das.
Mhm.
Das ist dann auch schön zu hören. Ja, aber es ist so ein Mittelding dazwischen, dass man sich auf der einen Seite Druck macht, auf der anderen Seite habe ich mir auch selber immer selber gesagt zu dem Zeitpunkt, ich bin super zufrieden mit meiner Karriere, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe und selbst wenn es halt jetzt nicht mehr werden würde, kann ich damit leben. Auch wenn ich gerne, also weil ich einfach den Leistungssport liebe, gerne wieder zurück möchte und ich es auch irgendwie zeigen möchte, dass es funktioniert und auch dieses Vorbild sein, daraus ist, denke ich, auch was resultiert. Natürlich kann ich den Zusammenhang nicht verifizieren, aber es gab jetzt in der abgelaufenen Bundesliga-Saison gab es 2 aktive Mütter, also schon mal 100% mehr als zu meiner Zeit und es gab auch 2 Trainerinnen, die in den letzten, im letzten Jahr beziehungsweise letzten anderthalb Jahren Mutter geworden sind und das gab es vorher so auch nicht unbedingt, dass es halt im Trainerteam passiert ist.
Ja. Spannend, da tut sich was.
Es tut sich was. Ich habe vielleicht die ein oder andere ermutigt. Das freut mich auch.
Das glaube ich auch, ehrlich gesagt.
Ich hatte ja auch noch, man muss sagen, noch eine andere Ausgangssituation. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger geworden bin, sowohl in meinem Verein die unumstrittene Nummer 1 als auch in der Nationalmannschaft. Das heißt, ich hatte auch einen gewissen Nachdruck in meinen oder konnte einen Anspruch stellen in meinen Forderungen und war auch halt in der Öffentlichkeit, wenn ich jetzt die Nummer 3 in irgendeinem Bundesliga-Kader gewesen wäre, dann hätten sie vermutlich auch gesagt, ja, also bis du zurückkommst, dann kommt halt irgendwer anders nach. Aber es wurde darauf geschaut.
Ja.
Und das hat schätzungsweise auch geholfen, nicht nur den Druck auf meiner Seite aufzubauen, sondern halt auch den Druck in die Strukturen aufzubauen, die mich unterstützen sollten.
Ja. Umso wichtiger ja gerade, dass die oben an der Spitze sind, die so Aushängeschild auch irgendwo sind und auch Einfluss haben, dass die ja dann sowas dann noch mal machen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich es als Nummer 3 oder so im Kader gemacht hätte, weil dann wäre wahrscheinlich genau die gleiche Entscheidung gewesen, okay, meine Karriere ist dann jetzt fein, dann bin ich jetzt Mama. Ja.
Wie war es denn dann? Also was ist denn dann die große Herausforderung? Wie ist es denn, wenn die Kinder nicht schlafen und das eine Kind krank ist und der Mann zum Job muss und so. Also wie sieht denn die Realität
aus? Naja, wir mussten ja mal beide zum Job. Also wir haben beide 100% gearbeitet. Herausforderungen gab es richtig große, gerade mit Zwillingen. Gibt es Nächte, da hast du aufsummiert 1,5 Stunden geschlafen und nicht am Stück, sondern warst irgendwie die ganze Nacht wach. Warst vollkommen zerstört. Ich musste dann manchmal aus dieser Stunde Pendelei habe ich angehalten und 2 Powernaps gemacht, damit ich überhaupt heile ankomme.
Ja.
Und wenn du dann so ein Training hattest, ja, sagen wir mal, heute machen wir was Koordinatives. Ein Beispiel, wir hatten eine Übung, da lagen dann 4 unterschiedliche Hütchenfarben und man stand sich als Torhüterin gegenüber und der Trainer hat dann eine Farbe gerufen, bevor man ein Pass spielen sollte oder ähnliches. Das heißt, man sollte so schnell wie möglich zugreifen. Ich habe dann vorher schon gesagt, das macht gar keinen Sinn, mein Gehirn wird nicht schnell genug sein. In dem Moment, wo er ruft, greife ich mir einfach irgendein Hütchen, damit ich schnell bin und dann fällt vielleicht nicht auf, dass ich einfach die falsche Farbe genommen habe. Mal war es dann vielleicht richtig, mal falsch. Also du hast dann das versucht zu kompensieren. Natürlich war das nicht immer so der Fall und ich glaube, trotz dessen, dass man Leistungssportler sein kann, wenn man auch eine andere Hormonlage hat. Also man gleicht schon viel aus. Man merkt erstmal, was der Körper wirklich aushalten kann. Ja. Also wenn ich auch an die Zeit zurückdenke, sage ich, wie hast du das teilweise gemacht? Aber es ist möglich. Und ich habe jetzt auch dann mit dem dritten Kind erfahren, wie einfach es eigentlich ist, wenn nur ein Baby da ist. Also weil du es überall mit hinschleppen kannst und es so planbar ist, so, oh ja, ist jetzt abgefüttert, schläft jetzt, gut, dann habe ich jetzt irgendwie 2 Stunden Zeit. Ja. Also das war schon mit Zwillingen verrückt. Aber
ja, das glaube ich dir.
Ja, es gab natürlich auch den Fall, dass du in der Nacht gemerkt hast, oh, beide Kinder krank, aber ich muss auf jeden Fall los, ich muss vielleicht jetzt auch zum Auswärtsspiel, muss vielleicht nach, weiß ich nicht, nach London fliegen und bin dann 3 Tage nicht da. Aber das ist halt das Schöne, wenn du vertrauensvolle Person hast, denen du die Kinder dann übergibst, ja, machst du dir keine Sorgen, weil die Kinder, die haben ihre Großeltern genauso geliebt wie ihre Eltern und das sind sie auch von Anfang an gewohnt gewesen. Also unsere Zwillinge haben, glaube ich, die erste Nacht mit im Alter von 10 Tagen auswärts geschlafen bei der Tante und der Oma. Und natürlich hat es auch was damit zu tun, dass du abgeben kannst.
Ja.
Aber wenn du selber nicht vertrauen kannst, dann kannst du halt auch nicht arbeiten und dann kannst du dich auch auf deine Arbeit nicht konzentrieren. Also Christina Schwan ist die angesprochene Kugelstoßerin, hat immer erzählt, wenn sie im Wettkampf ist und ihr Kind oder ihre Kinder wären da und würden Mama rufen, dann würde ihr die Kugel aus der Hand fallen, weil sie halt dann sofort in den Mama-Modus so switcht. Und deswegen konnte sie im Trainingslager sehr, sehr schwer die Kinder irgendwie dabei haben oder zumindest dann halt nicht bei einer Trainingseinheit. Das war jetzt so krass bei mir nicht. Ich habe das irgendwie schon, ja, vielleicht auch in meiner Kindheit erlebt, dass meine Eltern halt immer mal zur Arbeit müssen und ich dann auch dabei bin. Und bei manchen Sachen darf ich dabei sein, auf dem Bauernhof und an manchen Sachen nicht. Und das war irgendwie auch für mich natürlich, dass ich als Kind bei meinen Großeltern war und ich meine Großeltern genauso geliebt habe wie meine Eltern. Und nur weil ich bei meinen Großeltern bin, heißt es nicht, dass meine Eltern mich nicht lieben, ja, sondern es ist manchmal sogar eher besser, unterschiedliche Bezugspersonen zu haben, die sich alle auf das Kind freuen, anstatt wenn jemand halt vollkommen überlastet ist und trotzdem sich um das Kind kümmern muss, sagen wir mal. Mhm. Und es ist auch normalerweise ein Mensch ausgeglichener, wenn er seinen Hobbys oder auch seiner Berufung nachgehen kann. Und in dem Moment war es halt Fußball und die Kinder wussten, wenn ich von 2 Tagen Auswärtsreise wiederkomme, dann bin ich danach einfach nur für sie da, weil ich sie so vermisst habe.
Ja.
Und das habe ich mir aber versucht klarzumachen, deswegen ging das dann. Und so der Arbeitsalltag ist halt eine sehr große Organisation und Absprachezeit gewesen. Denn ich bin abhängig von dem Trainingsplan, den ich bekomme. Und ich bekomme den Trainingsplan normalerweise klar ein paar Wochen vorher, dass man sich darauf einstellen kann, aber nicht unbedingt 3 Monate vorher. Also wenn ich dann einen Kinderarzttermin gemacht habe, dann konnte es auch sein, dass ich den Trainingsplan gekriegt habe, gedacht, oh, schade, ich habe gehofft, dass ich an dem Vormittag zum Beispiel kein Training habe, da ist ein Training drin, also entweder muss ich ihn verlegen oder jemand anders musste hingehen oder ja, ein Spiel war halt auch nicht planbar, jeden Sonntag um 14 Uhr, manchmal war es vielleicht an einem Freitag, mal an einem Samstag, auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten und die wurden manchmal auch sehr kurzfristig angesetzt, das heißt vielleicht 3 Wochen vorher und je nachdem hat sich auch der Trainingsplan ausgerichtet, dann kannte sich auch der Trainingsplan sogar von einem auf den anderen Tag verändern, hast du vielleicht morgens um 10 geplant und dann hieß es ja, morgens um 10 soll es Gewitter geben, das heißt, ja, wir schieben das Training auf 15 Uhr und du standst dann da und dachtest, ja, für die Zeit habe ich keine Kinderbetreuung und mein Mann hat einen Termin oder so, ne? Denn es ist schon einfach doof, weil du nicht sagen kannst, ja gut, dann baue ich jetzt mal Überstunden ab oder ich mache Homeoffice oder das
mitbringen?
Also es ist jetzt mehr Gang und Gäbe und in den USA ist es erst recht kein Problem, da kannst du die Kinder immer mitbringen, aber im deutschen Fußball war das so eine Sache mit dem Mitbringen. War
das,
nicht
fühlt sich ja selber
erwünscht.
Auch komisch, ne? Wie war das denn für dich so als Gefühl aus dir heraus? Also hast du dich auf einmal anders gefühlt, weil du jetzt die mit Kindern bist, die Mutter, die vielleicht nicht kann, die vielleicht andere Prioritäten in ihrem Leben auch hat?
Naja, die nicht kann, kannst du dir nicht erlauben. Also ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit mit den Kindern eine Trainingseinheit abgesagt, wow, weil wirklich die Kinder gefiebert haben, mein Mann krank war und die Großeltern auch und ich die Einzige war, der es einigermaßen ging. Und da habe ich dann angerufen und gesagt, es tut mir leid, also wenn es jetzt heute ein Spiel wäre, dann könnte ich das vielleicht noch irgendwie kompensieren, dass ich sage, ich bereite alles vor, leg meinem Mann und den Großeltern das hin und irgendwie schaffen wir das. Aber jetzt heute von dem Trainingstag, der jetzt nach meiner Einschätzung auch nicht ganz so wichtig ist, kann ich nicht. Ich bleibe jetzt zu Hause. Ich muss einen gelben Schein für die Kinder haben und mache dann halt eine Trainingseinheit im Kraftraum oder ich gehe laufen oder ähnliches, einfach nur, wenn eine Zeit, so eine Stunde da ist, in der ich trainieren kann. Ansonsten haben wir das glücklicherweise durch die Familie immer abgedeckt bekommen und dann halt später auch durch die Kindergarten und Ähnlichem.
Und was hat sich so vereinstechnisch getan zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft? Da gab es ja ein paar Wechsel.
Ja, das stimmt. Ich bin dann, als die Zwillinge zwei waren, bin ich in die USA gegangen. Es war auch ein bisschen ein Hin und Her, aber letztendlich war es schon immer mein Traum, dort mal zu spielen. Und auch mit Kindern, ja, habe ich einfach nicht nur Gerüchte gehört, sondern mich auch informiert, dass dort die Betreuung eine andere Gewährleistung hat. Und das wollte ich, ich wollte gerne diese Erfahrung mitnehmen. Und zu dem Zeitpunkt ist mein Vertrag dann mit VfL Wolfsburg ausgelaufen, habe ich mich dazu entschieden, dort hinzugehen. Und es war auch so, dass du da die Erfahrung gemacht hast. Es war es deutlich einfacher, mit der Familie zu vereinbaren. Es gibt eine andere Selbstverständlichkeit von den Vereinen aus. Und das war sehr, sehr schön. Und danach bin ich in die nächste Schwangerschaft gegangen und habe versucht, nach dieser Schwangerschaft einen Verein zu finden. Und das war schon ein großes Problem. Also in der Schwangerschaft und auch direkt nach der Schwangerschaft haben sich US-amerikanische Vereine gemeldet, haben schon gesagt, ja, willst du bei uns das Aufbautraining machen? Wir würden dich gerne haben, weil für sie nicht fraglich war, ob ich wieder auf mein Niveau komme, sondern nur, wann ich auf mein Niveau komme und mit welcher Unterstützung. Und je früher sie mich unterstützen, desto schneller bin ich wieder da, so ungefähr.
Weil sie das aus ihren eigenen Reihen kennen oder weil sie dich beobachtet haben und wissen, dass du das schon einmal geschafft hast?
Nee, weil sie es einfach aus den Reihen kennen und natürlich wussten sie, dass ich es auch schon mal geschafft habe. Ja. Und nur zum Vergleich, also in der Bundesliga war ich die einzige Mutter und in den USA waren wir alleine, in meinem Verein in Angel City waren wir drei Mütter. Also das
ist auch ein besonderer Verein, oder?
Also es ist natürlich ein besonderer Verein, weil er nur auf Frauen und auch auf Frauenförderung ausgelegt ist. Aber auch nachher in einem anderen Verein, in Kansas City Current, waren wir auch zu zweit. Also auch zwei Mütter. Also es ist schon so, dass in fast jedem Verein da Mütter spielen und teilweise auch mehr Mütter. Und dadurch ist da ein anderes Selbstverständnis da.
Was meinst du noch, woran das liegen könnte? Ist es das Mindset, dass Amerikaner einfach auch den Sport an sich ja so ganz anders in den Mittelpunkt stellen als andere Nationen?
Ja, natürlich. Also der Sport ist nicht so vergleichbar wie in Deutschland. In Deutschland hast du eine sehr starke Disziplin, hast du eine sehr starke Gleichmachung auch, dass du sagst, jeder muss vielleicht das Gleiche anziehen, das Gleiche essen, die gleiche Trainingseinheit machen, gleich lang schlafen. Also sowas wie eine Nachtruhe oder so wird es in den USA nie geben, weil sie sagen, ja, du bist doch selber dafür verantwortlich, wie lange du schläfst und wann du schläfst und wo du schläfst und so weiter. Und da ist wirklich diese Individualität sehr, sehr stark ausgeprägt, dass man versucht, jedem Individuum das zu geben, womit er sich oder sie sich am besten vorbereitet fühlt. Und da spielt dann natürlich auch mit rein, wenn du Mutter bist, hast du andere Bedürfnisse und das finden die Leute dann auch nicht blöd, sondern sie finden es eher interessant. Und in Deutschland ist es schon eher so, oh, da ist jemand, der braucht jetzt, also hat was Individuelles, das finden wir eigentlich gar nicht gut, weil wir ja für alle das Gleiche machen wollen. Mhm. Also es wandelt sich jetzt auch ein bisschen, aber das ist so dieser Grundsatz und das ist auch in Europa halt einfach eine andere Mentalität. Ich habe, wie gesagt, versucht, einen Verein zu finden und ich war mir auch schon mit Vereinen eigentlich einig in Europa und dann wurde kurz vor Vertragsunterschrift und auch teilweise sehr fadenscheinig dann doch gesagt, dass es nicht funktioniert. Und letztendlich habe ich halt den Wiedereinstieg nach der zweiten Schwangerschaft erst nur in der zweiten Liga beim HSV geschafft und das auch nur nach einem Probetraining. Und ich dachte, okay, als Nationaltorhüterin muss ich jetzt irgendwie in der zweiten Liga ein Probetraining machen. Ist sehr, sehr bitter und natürlich hat man da auch kein Geld verdient. Das war halt ein Zusatzgeschäft, einfach um überhaupt zu zeigen, hallo, ich bin wieder auf dem Markt, ich kann übrigens auch Fußball spielen. Und dann bin ich wieder in die amerikanische Profiliga gegangen und habe da, also würde sagen, dass ich eine der besten Torhüterinnen war, also auch statistisch gesehen. Ich hätte sofort auch nach der Saison einen neuen Vertrag bei unterschiedlichen Vereinen dort unterschreiben können. Das war sehr schön und sehr wertschätzend. Aber in Europa, ja, ich war mir eigentlich sicher, dass ich wieder einen Verein finde. Also auch gerade mit dem Rückenwind von dort und auch mit dem Unterstreichen meiner Leistungsfähigkeit. Aber dem war nicht so. Also es war immer ein Thema, kommst du mit der Familie oder kommst du alleine? Und wenn ich dann gesagt habe, mit der Familie, dann wurden die Gespräche deutlich mehr auf Abstand geführt. Und man hat schon gemerkt, okay, das wird halt einfach nichts. Also die Familie und die Kinder sind ein sehr, sehr großes Thema und gefühlt auch so ein Hemmnis. Klar bin ich auch nicht mehr Mitte 20, aber eigentlich als Torhüterin ist Erfahrung nicht schlecht. Und wenn die Leistung stimmt, also es ist in den USA einfach was anderes. Und ja.
Die Frage nach der, also ob du mit Familie kommst, ist das eine also fragen die aus finanziellen Gründen oder weil du dann ja natürlich auch anders involviert bist in familiäre Themen?
Genau, also finanziell kann es eigentlich gar kein Hintergrund sein, weil du ja einen Gehalt verhandelst und nicht
irgendwie... Die organisieren nicht Wohnung oder Haus oder so und müssen dann noch was Großem suchen.
Nein, genau, also normalerweise suchst du das ja selber oder du kriegst Unterstützung vom Verein, aber du hast ja trotzdem nur dein Budget vom Gehalt.
Ja.
Und das finde ich auch so komisch. Also das spielt in dem Sinne gar keine Rolle, weil du, so wie in Deutschland auch, einfach nur dein festes Gehalt verhandelst. Und es ging, glaube ich, da sehr, sehr viel um Organisatorisches. Das heißt, sie müssten sich auseinandersetzen, ob die Kinder mit zum Trainingsgelände dürfen oder nicht.
Ja, okay.
Ob bei Auswärtsspielen irgendwie Kinder dabei sind. Ob es vielleicht genau sowas gibt, eine Ausfallzeit, weil die Kinder krank sind. Wo man sich halt hätte auch bei vorherigen Vereinen informieren können, dass das nie der Fall war.
Ja.
Oder bis auf einmal in 5 Jahren. Ja, also
aber kämen denn Väter, also männliche?
Die würden da nicht gefragt werden nach dieser. Aber es wäre auch nochmal eine andere monetäre Geschichte. Man muss ja auch sehen, ja, es gibt halt Männer, die kriegen dann Millionen und die müssen sich auch keine Gedanken machen, können sich wahrscheinlich sogar eine Nachtnanny oder ähnliches leisten. Das ist im Frauenbereich im Budget einfach nicht drin. Also auch jetzt eher die Sachen in den USA, auch wenn man hört, das ist Profiliga, ist dann halt für mich ein Plus minus Null gewesen, so ungefähr.
Wie ging es dann weiter? Wie sah deine Entscheidungslage aus?
Ja, genau. Also wir waren ja wieder zurück in Europa jetzt im Dezember 24 und ja, Vereinssuche war wirklich sehr, sehr schwierig und ich wusste auch genau, ab dem 1. Januar 25 bin ich vertragslos. Das heißt, ich habe so kein geregeltes Einkommen. Ich würde dann genauso wie während der zweiten Schwangerschaft gerade selbstständig sein und zwischen einer Selbstständigkeit, die Geld einbringt, 3 Kindern und dann noch Leistungssport obendrauf, ist halt schon eine sehr große Belastung. Das kann man auch mal ein paar Wochen und vielleicht auch ein paar Monate machen, aber ich wusste genau, also wenn ich jetzt in dem Wintertransferfenster, das heißt ungefähr bis Februar, keinen Verein finde, werde ich das, glaube ich, nicht durchstehen, mich bis zum Sommer fit zu halten. Weil mal schnell Leistungssport nebenher, wofür du dann kein Geld bekommst, ist einfach eine sehr große Belastung. Und ich habe auch, bevor ich wieder bei Kansas City Current gespielt habe, eigentlich meine ganze Reha habe ich selber finanziert. Ich habe halt da auch immer vorgeschossen. Also ich habe schon sehr viel Zeit und Geld investiert, um überhaupt wieder in den Leistungssport zu kommen. Und es war halt auch ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, es ist einfach vom Kräftehaushalt und auch vom Monetären so nicht leistbar. War dann halt auch der Fall, dass kein Verein in Aussicht war, so richtig, wo es zusammengepasst hätte. Also es gab schon 1-2 Vereine, die angefragt haben, die auch Interesse hatten, aber das wäre kein Top-Niveau gewesen. Gab auch irgendwie einen Verein, der gefragt hat, ob ich als dritte Torhüterin komme, wo ich gesagt habe, das sehe ich bei meiner Leistungsfähigkeit momentan einfach nicht. Fand ich dann, also wenn du dich halt auch nicht wertgeschätzt fühlst, dann machst du das nicht. Und dann haben wir das Schicksal auch ein bisschen mitentscheiden lassen. Kam dann die nächste Schwangerschaft dazu und dann habe ich gesagt, ich werde mich nach dieser Schwangerschaft nicht nochmal zurückkämpfen, weil die letzten beiden Male sehr ernüchternd waren und auch sehr anstrengend. Ja, und das werde ich dann halt mit 34 nicht nochmal tun. Ja. Also mit anderen Strukturen, vielleicht so wie in den USA, hätte ich es eventuell nochmal gemacht. Und jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, ja, warum bist du nicht in den USA geblieben? Das ist zum einen mit dem Job von meinem Mann nicht vereinbar und zum anderen auch in dem Sinne mit den Kindern, also die Kinder sind schon sehr, sehr stark zu Hause mit, auch mit ihren Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, Oma, Opa und so verwurzelt, sie da rauszureißen und dann auch gleichzeitig den Job meines Mannes zu riskieren und dann halt alleine ohne familiäre Unterstützung in den USA zu sein, wo auch Kinderbetreuung um ein Vielfaches teurer ist als in Deutschland, war einfach nicht drin. Also auch wenn man es durchgerechnet hat, das hätte sich in keinster Weise gelohnt. Und dafür war meine Leistungssportkarriere auch schon zu weit fortgeschritten, dass ich gesagt habe, ich habe das schon erlebt. Ich mache es nicht um jeden Preis, sondern es muss irgendwie uns allen gut gehen und wir können auch kein finanzielles Risiko eingehen.
Ja. Was ist denn so normal, also was heißt normalerweise, aber durchschnittlich das Alter von Fußballprofi-Spielerinnen, ihre Karriere zu beenden, jetzt mal unabhängig von Geburt oder Schwangerschaften?
Ist schon sehr unterschiedlich, aber ich würde sagen, Durchschnittsalter wird irgendwo zwischen 31 und 35 sein. Gibt natürlich welche, die immer früher aufhören müssen, vielleicht aufgrund von Verletzungen, vielleicht auch aufgrund von einem Jobübergang, wo sie sagen, ich kann das Angebot jetzt einfach nicht ausschlagen, ich möchte, also konzentriere mich jetzt auf meinen dann Job, den ich auch nach der Karriere machen könnte und nebenbei kriege ich den Leistungssport nicht hin. Oder ist dann vielleicht auch der Kinderwunsch da, dass man sagt, ich möchte mich jetzt gerne darauf konzentrieren.
Es ist schon spannend so für mich aus meiner Perspektive, dass du eine Karriere hattest oder gewählt hast, die ja so viel früher zu Ende ist in diesem ursprünglichen, deine Karriere ist nicht zu Ende, du hast andere Sachen, aber in diesem ursprünglichen, wofür du angetreten bist mit 14, 15 sozusagen.
Ja, und
dass
auch,
man das ja auch so weiß. Ne? Also,
und auch, also zum Beispiel das Thema deutsche Nationalmannschaft, ich bin ja nie wieder als Nummer 1 zurückgekommen und ich hatte auch da das Gefühl, dass es vielleicht nicht immer objektiv gelaufen ist, aber das ist halt auch das Risiko, also wenn ich jetzt als unumstrittene Nummer 1 nicht schwanger geworden wäre, hätte ich vielleicht meinen Status gar nicht verloren, sondern wäre halt das noch länger gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Länderspiele ich noch gemacht hätte. Und auch im Verein, du hast ja schon eine Ausfallzeit. Du hast sowohl vor der Schwangerschaft eine Ausfallzeit, als auch danach, bis du wieder da bist. Also du kannst schon sagen, dass du 9 bis 15 Monate irgendwie aus dem Leistungssport raus bist. Und in der Zeit kommt halt oft jemand anderes, nimmt vielleicht deinen Platz ein. Ja. Und den dann wieder zurückzubekommen, dafür braucht es auch das Vertrauen und die Einstellung von den Verantwortlichen. Und da ist auch Torwartposition, glaube ich, nochmal speziell, weil du normalerweise spielst oder nicht spielst. Und als Feldspielerin wirst du dann vielleicht mal eingewechselt, 5 bis 10 Minuten. Und dann sagt der Trainer, oh, der hat mich jetzt positiv überrascht. Beim nächsten Mal gebe ich ihr vielleicht 15 oder 20 Minuten. Und man kann sich so zurückkämpfen. Ja. Und das ist als Torhüterin sehr, sehr schwierig.
Ja, es ist irgendwie schade, dass man immer so als Belastung gesehen wird, in dem Moment, wo man Mutter wird. Ne?
Also in den USA wirst du sogar teilweise eher als fast eine Aufwertung erfahren, weil sie sagen, du hast jetzt gelernt, dich nicht nur um dich selber zu kümmern, sondern auch um jemanden damit zugleich und du bist automatisch anders organisiert, weil du es gar nicht hinkriegst. Also du wirst in der Mannschaft Vorbild sein und was auch noch positiv dazu kommt, dein Kind oder deine Kinder sind dabei und Kinder können Stimmung manchmal auch, also gerade negative Stimmung auch durchbrechen. Wir hatten es bei der Europameisterschaft 2022, waren die Zwillinge mit in England und da waren natürlich auch Ausläufer noch von Corona. Das heißt, wir waren schon sehr abgeschottet und die Kinder haben geholfen, diesen Lagerkoller einfach nicht aufkommen zu lassen oder halt zu minimieren, zu durchbrechen. Und das kann dann auch zum Erfolg der Mannschaft beitragen.
Ja, total. Was kann denn andersrum deine Disziplin oder deine, also du bist ja nicht einfach nur Sportlerin so für sich, Larifari vor sich her, sondern Leistungssportlerin, Nationalspielerin gewesen. Da hat man ja ein anderes Mindset als manche anderen Menschen. Man kann sich durchbeißen, man geht auch mal über seine Grenzen und so weiter. Gibt es da Sachen, die du so ein bisschen, sag ich mal, in deinem Mutterdasein oder Resilienz war vorhin so ein Thema, was du angesprochen hast, was du da so ein bisschen, sag ich mal, adaptieren konntest oder was dir geholfen hat?
Ja, total. Also ich glaube, dass Mutter und Leistungssportlerin sich nicht ausschließt, sondern eher noch ergänzt, weil du nochmal andere Facetten kennenlernst und Resilienz, Durchhaltevermögen, auch Ehrgeiz und so weiter, das zählt ja alles mit rein, wenn du als Mutter auch einen Job ausüben möchtest oder wenn du auch ein Bewusstsein dafür entwickeln möchtest, was ist wichtig für dich, denn man kann in seiner Mutterrolle auch komplett aufgehen, aber ich glaube, manche vielleicht vergessen auch sich selber. Also was ist mir jetzt wichtig und wie kann ich auch vielleicht in der Stunde, die ich mal habe, entspannen oder wie wege ich ab, was ich in dieser Stunde für mich mache, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Und als Leistungssportlerin stehst du schon so unter Druck, dass du auch in kurzer Zeit regenerieren musst oder auch in kurzer Zeit mal mit negativen Emotionen umgehen musst. Das heißt mit Niederlagen oder ähnlichem, oder dass du auch Situationen, die dir nicht so gefallen, dann durchstehen musst. Und es gibt ja immer so Phasen. Also es ist nicht schön, wenn ein Kind mit Magen-Darm-Grippe zu Hause ist, aber du musst halt da irgendwie durch und du weißt auch, dass es wieder besser wird. Und vielleicht kannst du da als Leistungssportler dir dann eher nochmal sagen, ja, es wird vorbei sein, irgendwann. Also das glaube ich schon, dass man sich selber kennt und auch vom Kopf her nochmal anders steuern gelernt hat, schon im Vorfeld.
Wie geht's dir denn in deiner dritten Schwangerschaft mit deinem vierten Kind?
Gut. Also
kannst du sie anders genießen, weil du eben weißt, dass danach nicht so ein Comeback ansteht?
Das ist ja auch mal was man immer nicht so sagen darf mit Schwangerschaft genießen. Also ich als Leistungssportlerin genieße tatsächlich die Schwangerschaften gar nicht.
Ja.
Weil man normalerweise ist so gewohnt, dass man hat sozusagen einen Punkt, vielleicht eine Verletzung, an dem man mehr oder minder am Tiefpunkt ist und dann jeden Tag besser wird. Man kann vielleicht jeden Tag wieder etwas mehr im Training machen. Und in der Schwangerschaft ist es ja eigentlich eher andersherum. Man hat einen Punkt, an dem man weiß, da wird die Geburt stattfinden. Und jeden Tag bis dorthin baut man etwas ab. Also man wird vielleicht etwas dicker, unmobiler. Man kann vielleicht schlechter schlafen. Irgendwann kann auch Sodbrennen oder Sonstiges dazukommen. Deswegen ist es so eine Sache, es ist absolut interessant. Also wenn Leben in einem wächst, ist es was Besonderes. Das ist auch ein Privileg und man lernt seinen Körper anders kennen. Aber ich bin auch froh, wenn die Schwangerschaft wieder um ist. Und wie gesagt, da gibt es auch immer viele, die sagen, das darf man doch so nicht sagen. Sag ich, wenn ich das so empfinde, darf ich das. Und vielleicht geht es anderen Müttern da draußen auch so. Also ich mache die Schwangerschaft nicht für mich, sondern für die Kinder, weil ich weiß, was dann dabei rauskommt. Und ich komme mit der Schwangerschaft gut zurecht. Ich habe halt nur immer das, wenn irgendwo, sagen wir mal, ich merke, wenn ich nicht meinen Sport mache, dann kriege ich auch körperlich Probleme. Das heißt, es ist vielleicht dann der Rücken oder ähnliches. Ich muss dann wirklich meinen Sport machen und damit geht es mir gut. Ansonsten hatte ich glücklicherweise in den Schwangerschaften wenig Probleme. Also nicht mit irgendwie Wassereinlagerungen in den Füßen oder so. Ich habe immer bis zum Schluss meinen Sport machen können und mich auch um alles, also um die Kinder und auch um den Haushalt oder wie auch immer kümmern können. Habe auch immer bis zum Schluss gearbeitet. Da bin ich schon sehr, sehr froh. Und ja, wenn dann halt vielleicht in den letzten zwei Wochen aufgrund der Fülle im Bauch Sodbrennen oder so dazukommt, dann ist das so. Ja, und ich freue mich auch schon wieder, wenn dann tatsächlich auch die ganze Hormonlage wieder anders ist. Also eine Stillzeit ist zwar auch was Besonderes, aber da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich das absolut genieße, weil auch da der Körper nicht auf den Sport ausgelegt ist. Also es ist eine Nähe zum Kind, das ist richtig. Aber es ist auch schön, wenn es so, sagen wir mal, ein Jahr nach der Geburt ist und man sagt, ich bin wieder ich selbst.
Ja.
Und dieser Moment hat mir auch immer gefallen.
Ja. Hast du schon Pläne für danach oder willst du es auf dich zukommen lassen? Es gibt ja schon ein paar Aufgaben, die du übernommen hast, die auch so weiter fortlaufen, ne? Also so Experten-Talks, Runden.
Podcasts und was auch immer. Also es gibt schon viele Sachen, die ich jetzt ja auch mache. Ich bin selbstständig. Das werde ich auch weiterhin machen. Ich habe jetzt auch in der Schwangerschaft noch vor, einen Trainerschein zu verlängern, einen neuen Trainerschein zu machen.
Genau. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du könntest ja auch die Seite wechseln.
Ich könnte auch noch die Seite wechseln. Also Sport macht mir schon an sich sehr, sehr viel Spaß. Und das ist halt schon ein Vorteil jetzt in der Schwangerschaft, da ich nicht mehr in Richtung Leistungssport gehen muss. Also ich habe nicht dieses Muss, ich muss so viel Sport machen, sondern ich kann halt für mich selber entscheiden, wie viel Sport ich mache.
Ja.
Und dann kann ich auch mal einen Tag sagen, nee, heute halt einfach nicht. Also ich habe in den anderen beiden Schwangerschaften schon noch mal mehr trainiert, als ich es jetzt tue. Und auch gezielter, sagen wir mal, auf Leistungssport trainiert. Das ist wirklich schön. Und danach, also ich werde garantiert irgendwie noch mal hobbymäßig Fußball spielen. Ich möchte eigentlich in der Kreisliga zusammen mit meinem Bruder und meinem Cousin und vielen anderen, mit denen ich angefangen habe damals, ne, mit 5, 6, 7, mit denen wieder in der gleichen Mannschaft spielen, auch in meinem Heimatverein. Die spielen immer noch, genau.
Ach, Wahnsinn.
Also das ist schon so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, worauf ich mich freue. Und ich bin auch dem Verein etwas sehr verbunden, bin da auch Jugendtrainerin, jetzt schon in den letzten 2 Jahren. Genau, von daher gibt es immer irgendwie was.
Verstehen deine beiden Großen, was für eine Karriere du hingelegt hast? Wer du bist sozusagen?
Ja, doch. Also die kriegen das ja auch mit, dass wenn ich mich irgendwo bewege, ich dann mal Autogramme geben muss oder für Fotos gefragt werde. manchmal fragen sie dann auch noch nach und ich glaube, dass dieses Bewusstsein nochmal in den nächsten Jahren dann wächst, weil für sie ist es gerade Normalität, sich im Fußballkosmos zu bewegen. Das heißt, dass eine Alexandra Popp irgendwie eine Freundin von ihnen ist, ne? Und dass sie auch in großen Stadien mal auf dem Platz sein durften oder so. Das ist schon was anderes. Aber ihnen ist bewusst, dass ich eine berühmte Fußballerin oder eine sehr gute Fußballerin gewesen bin und auch eine der weltbesten Torhüter. Ja. Also das sprechen sie dann auch schon mal so aus, von wegen Mama, du warst oder bist doch eine der weltbesten. Und sie waren auch schon traurig, als ich meine Karriere beendet habe, weil sie dann gesagt haben, spielst du jetzt nie wieder Fußball? Als ich dann gesagt habe, nein, ich werde dann hier im Heimatverein noch spielen in Gato, war dann so, okay, also gehen wir nicht mehr in das große Stadion, sondern jetzt auf den kleinen Trainingsplatz. Aber das ist für sie okay.
Was würdest du am meisten vermissen an deiner Karriere?
Das Teamgefüge tatsächlich. Also im Leistungssport mischt sich im Fußball jedes Jahr wieder zur neuen Saison ein Team zusammen, egal ob aus Spielerinnen und aus dem Betreuerteam und auch aus Geschäftsstellen drumherum, die alle gemeinsam ein Ziel verfolgen und natürlich positive und negative Erlebnisse haben und auch Widrigkeiten durchlaufen müssen, aber auch ganz viele tolle Zeiten und man lernt dadurch, ja, neue Menschen kennen, man lernt einfach sich in diesem Kosmos zu bewegen mit guten und schlechten Sachen und dieses Streben gemeinsam nach etwas prägt einen unheimlich und ich habe es auch immer geliebt, sich selber zu Höchstleistungen anzutreiben. Das heißt, in jedem Training darum zu kämpfen, dass man einen Ball mehr hält und dass man vielleicht auch so einen individuellen Wettkampf mit einer anderen Spielerin, das heißt mit einer Stürmerin zum Beispiel macht und dann um etwas spielt von wegen, ja, wer die Schuhe putzt oder so. Und also dieses jeden Tag wirklich Wettkampf haben und Austausch und Kommunikation mit unterschiedlichen Personen, das habe ich sehr, sehr geliebt, ja.
Ist das denn schon so richtig angekommen für dich? Also hast den Gedanken zu haben, ich beende meine Karriere, ist nochmal was anderes, als es auszusprechen, kann ich mir
total
vorstellen.
Total, ja.
Und fühlt es sich komisch an, das auszusprechen? Und ist es schon so richtig angekommen?
Also jetzt fühlt es sich nicht mehr komisch an, das auszusprechen. Tatsächlich der Tag der offiziellen Verkündung war sehr schlimm. Also
das war dann im März, ne?
Es war, ja, 31. März, irgendwie sowas. Der war super emotional. Also da habe ich auch gemerkt, wie viel da dran hängt und auch an dem Tag, natürlich nach der Pressemitteilung, haben sehr viele Leute mir geschrieben. Da konnte ich teilweise nur unter Tränen dann antworten und habe dann auch nur den Leuten geantwortet, wo ich wusste, dass sie damit, also dass ich damit dann leben kann, dass sie es wissen und die auch damit umgehen können. Aber das war wirklich ein schlimmer Tag. Danach war es dann auch okay, aber Emotionen müssen auch manchmal raus und dann merkt man auch, wie gern man das gemacht hat, also wie doll das Herz daran hängt und wie, also ich habe es auch sehr genossen, dass die Kinder das so mitnehmen konnten, also mit 4 beziehungsweise dann 5 haben die Kinder auch ein Bewusstsein dafür und es war sehr, sehr schön, dass die mich haben spielen sehen und dass sie sagen, Mama, du hast heute ein Spiel, wir ziehen das Trikot an, wir gehen ins Stadion und so, ne? Also das ist was anderes, als wenn einfach nur die Kinder da sind, sondern sie erleben das mit. Ja, und so habe ich das schon noch manchmal im Moment, wenn ich die Mannschaften spielen sehe, dass ich sage, eigentlich könntest du noch dabei sein. Und es ist irgendwie schade, dass du nicht dabei bist, aber ich weiß, warum es so ist. Und ich darf mich auch überhaupt nicht beschweren. Also ich habe 3 gesunde Kinder, wir haben eine glückliche Familie, ich habe einen tollen Partner, ich habe jetzt den Jobübergang geschafft. Ich habe auch so einen Job, der mir unheimlich viel Spaß macht. Und das Leben kann halt schön sein und es sind immer mal Teile im Leben, die man abschließen muss. Und so ist es jetzt. Ich kann es nicht ändern und ich bin trotzdem froh.
Ja, das gönne ich dir von Herzen. Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar wäre es ja prädestiniert gewesen dafür, dass du das auf Social Media alles mit begleitest dass du das alles so, dass du uns mitnimmst und alle deine Fans und dass du ja auch als Vorbildfunktion da so, nach außen hin agierst. Du hast aber, und ich habe dich ja auch nirgendwo finden können, ich musste dich ja erst persönlich sozusagen abgreifen, du hast dir aber überlegt, dass du Social Media gar nicht erst bedienst.
Richtig.
Das ist total spannend.
Es kam dann irgendwann an den Punkt, wo man gemerkt hat, dass viele im Umfeld damit anfangen, also schon mit Facebook damals, was ja erst gar nicht als Vermarktungsmedium aufgetreten ist, sondern eigentlich eher als Kommunikationsmedium und die Vorstufe davor war ja zum Beispiel so StudiVZ. Also ja, in StudiVZ war ich tatsächlich auch mal angemeldet, habe aber damals schon gemerkt, boah, irgendwie ist das nicht meins. Ich telefoniere lieber mit Leuten oder schreibe halt eine persönliche Nachricht, anstatt es irgendwie über dieses Netzwerk und Chatten und so weiter zu machen. Und als dann Facebook aufkam, habe ich auch gedacht, das ist nicht so richtig meine Welt. Also ich möchte nicht mit allen meinen vermeintlichen Freunden oder Bekannten Sachen teilen. Klar konnte man es auch immer eingrenzen, aber sich so zu präsentieren. Ich wollte gerne auch, dass die Leute, die Interesse an mir haben, mich dann halt fragen, hey, wie geht's denn dir? Und nicht von wegen, ja, ich habe gesehen, du warst da und da im Urlaub. Mhm. Also das war nie meine Welt. Ich mag unheimlich gerne direkte Kommunikation. Ich liebe es auch bei Menschen, Emotionen zu sehen, also in Gestik, in Mimik, vielleicht auch in Stimmfarbe und nicht nur mit Emojis und Bildern. Ja. Und mir hat auch manchmal diese Attitude nicht gefallen, weil man ja schon versucht, sich am besten zu präsentieren. Und da nochmal ein Filter drauf und ich mache das perfekte Foto von meinem Urlaub, um ja erstens anderen zu zeigen, wie toll mein Urlaub war, aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, um jemanden vielleicht neidisch zu machen. Und muss ja nicht sein, aber es gibt halt auch bestimmte negative Einflüsse. Und genauso hat man dann auch diesen Muss, also diese Erwartungshaltung, like mein Bild oder kommentiere mein Bild, reposte irgendwas oder wenn du es halt nicht gemacht hast, warum denn eigentlich nicht? Dann musst du dich für irgendwas rechtfertigen, wo du vielleicht gesagt hast, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, mir war es in dem Moment egal oder ich habe vielleicht auch was anderes gemacht. Du hast halt auch einen gewissen Druck und du musst dich dann manchmal vielleicht auch zu Sachen äußern und eine Meinung haben, weil du dich ja auch schon zu einem anderen Thema geäußert hast. Und dieser Druck war mir immer zu viel. Und klar kann man mit Social Media auch sehr viel Geld verdienen und man kann auch sehr viel von seiner Meinung teilen. Aber das abzuwägen mit dem, was ich vielleicht privat preisgebe und wie ich mich selber unter Druck setze, etwas äußern zu müssen, war für mich immer unterm Strich, dass ich sage, nein, also solange ich nicht, sagen wir mal, also nicht Leben und Tod davon abhängt, würde ich es nicht tun. Und ich bin nicht so, dass ich das komplett verneine. Das heißt, wenn mein Arbeitgeber in dem Moment mein Verein oder auch die ARD sagt, könntest du hier einen Post, also dass wir mit dir zusammen einen Post machen, was aufnehmen, einen Aufsager oder ein Bild von mir, ist alles in Ordnung. Das ist meine Arbeit und die Arbeit stelle ich auch gerne dar. Aber dieser Übergang von Arbeit ins Private, Internet und Social Media vergisst halt auch nicht. Also Es kann sein, dass du manchmal auch bereust, etwas gepostet zu haben. Aber es ist draußen im Netz und es wird wieder gefunden. Und ich bin tatsächlich auch privat so jemand, dass ich Momente, in denen man auch sagt, man könnte es jetzt auf Film und Video festhalten, würde ich es nicht tun. Also nicht, wenn es nicht komplett unbedenklich ist. Also auch auf einer Party jemanden zu filmen, um ihm hinterher zu zeigen, wie betrunken er ist, finde ich total doof, weil es immer auch jemanden peinlich berühren kann. Dann mag ich es lieber, dass man am nächsten Tag am Frühstückstisch sitzt und sagt, boah, weißt du noch, wie du gestern auf dem Tisch getanzt hast? Und dann sagt die vielleicht auch so, ja, cool, war lustig, aber ich bin irgendwie froh, dass es nicht auf Video ist. Ja. Und wir sind heutzutage sehr, sehr schnell dabei, dass wir alles digital festhalten müssen. Und das kann halt auch manchmal schief gehen. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen einfach Selbstschutz und auf der anderen Seite vielleicht auch Vorbild sein, dass man Leuten zeigen kann, weil viele sich auch von sozialen Netzwerken gestresst fühlen und es vielleicht gar nicht sich trauen zu äußern, dass man sagt, man braucht es nicht im Leben, um glücklich zu sein. Es ist nicht notwendig und es ist auch nicht notwendig, um irgendwie voranzukommen und die Meinung zu äußern. Und ich habe es auch ohne geschafft. Natürlich ist es ein anderer Aufwand und klar könnte ich darüber sehr viel Geld und Sponsoren generieren, aber auch das ist nicht alles im Leben.
Aber du hättest ja theoretisch eine sehr offizielle Instagram-Seite oder whatever-Seite aufziehen können, wo man einfach nur weiß, für welchen Verein du gerade spielst, was vielleicht deine Next Steps sind, solche Sachen. Man muss es ja nicht, du hättest ja nicht sozusagen wirklich persönliche, intime Momente deiner Familie teilen müssen.
Das ist richtig, aber dieser Druck mit dem Posten und aktuell halten ist halt in gewisser Weise trotzdem da, wenn man es hat. Also wenn ich auch was mache, dann habe ich oft die Überzeugung, ich mache es aus Überzeugung und wenn, dann mache ich es auch richtig.
Ja.
Und klar kann man sowas auch an eine Agentur abgeben, sagen wir mal, aber auch da bist du dir nicht sicher, ist es überhaupt, also das, was gepostet wird, würdest du das selber auch so machen? Also bildet es überhaupt meine Persönlichkeit ab oder wird halt nur etwas abgebildet, um Sponsoren zu generieren oder Ähnlichem? Und ja, es gibt immer Argumente dafür und dagegen und ich habe mich dagegen entschieden und habe jetzt eigentlich auch nicht vor, da dann plötzlich einzusteigen, weil es dann auch unglaubwürdig ist. Und ja, bis jetzt, ich bin ja halt einfach glücklich in meinem Leben. Also ja, warum soll ich das dann jetzt so verändern? Einfach nur, weil es vielleicht andere wollen und ich selber nicht davon überzeugt bin. Ich kann natürlich sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, boah, ich muss das jetzt machen, aber ich sehe den nicht.
Ich finde das sehr klug, ehrlich gesagt. Aber es ist interessant, weil mir fällt nicht ein einziger Fußballspieler ein, den ich kenne. Nicht, dass ich alle kennen würde. Also Fußballspieler, der keinen Instagram-Account hat. Bei den Damen bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, glaube ich. Da weiß ich es nicht genau.
Ist eine gute Frage, ob es jetzt in der Nationalmannschaft jemanden gibt.
Also je jünger, die nachwachsen sind.
Deswegen, also man wächst ja auch damit auf, aber ich sehe halt auch, was ein Handy oder ein soziales Medium macht, was man mit sich schleppt. Man hat automatisch, weil man nachher eine Bildschirmzeit hat von 5, 6, 8 Stunden oder so, hat man automatisch weniger Kontakt im Persönlichen. Also man ist schlechter darin geworden, Emotionen zu lesen, man ist schlechter geworden darin, Augenkontakt zu halten, man ist schlechter darin geworden, vielleicht auch offizielle Anfragen zu stellen. Das heißt, ich gehe jetzt zu meinem Trainer und diskutiere selber mit ihm, anstatt ihm eine E-Mail zu schreiben. Oder man merkt auch im Verhalten, dass man eher an Behörden E-Mails schreibt, als anzurufen.
Ja.
Also je jünger die Leute werden. Und ich glaube, dass ein Mensch einfach davon lebt, von Emotionen, von persönlichen Kontakten, von auch einer Umarmung, von auch mal einem Streit oder ähnlichem. Und das muss dann auch so ausgeführt werden und nicht irgendwie am Handy. Und ich habe auch schon erlebt bei Kindern, dass manche Kinder da total affin sind und andere merken auch, irgendwie verändern sich meine Freunde dadurch, dass sie mehr auf den Plattformen sind. Und man muss auch noch dazu sagen, dem sind keine Grenzen gesetzt. Also es wird einem immer Inhalt und Content vorgeschlagen, was man ja auch konsumiert, und es folgt einem Algorithmus. Und man kann auch immer sagen, der Algorithmus ist so super, dass halt Kinder und Jugendliche auch geschützt werden vor schlimmen Erfahrungen, aber das ist nie 100%.
Nee, leider nicht.
Und das kann einen auch manchmal traumatisieren, was man da sieht. Und auch diesen Aspekt, ich will von manchen Menschen gar nicht sehen, was sie tun und was sie machen. Ich will es einfach nicht. Also ich bin auch niemand, der bei WhatsApp den Status durchguckt, einfach aus Prinzip. Weil ich sage, ich will nicht von jedem sehen, wo er im Urlaub gewesen ist, sondern ich will es nur von den Leuten wissen, von denen ich es wirklich wissen will. Und die frage ich dann. Und die denen kann ich dann kommunizieren. Aber es gibt halt auch unnötigen Inhalt für mich, der mich dann belastet. Und dass ich dann vielleicht auch voreingenommen in Sachen rangehe. Und das möchte ich gar nicht.
Ja.
Also es prasselt sehr, sehr viel Inhalt auf einen ein und man kann sich auch vor manchen Sachen nicht schützen und man belastet sich automatisch auch mit dem Leben anderer Menschen, obwohl man in seinem Leben genug zu tun hat.
Ja, da hast du sehr recht. Man kann aber, um so ein bisschen am Laufenden bei dir zu bleiben, zum Beispiel deinen Podcast hören.
Genau.
Almutspausentee.
Sehr gerne einschalten.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Fällt dir noch was anderes ein, wo man so ein bisschen dranbleiben kann, wenn man jetzt auch Fan ist einfach und mal wissen will, wie es so bei dir weitergeht?
Ja, natürlich teilt die ARD auch viele Sachen, also auch von den Spielen, wie sie ablaufen. Auch jetzt für die Euro wird es dann nochmal geballt sein, weil es ein Turnier ist. Und ansonsten gibt es ja auch so tolle Suchmaschinen wie Google, wenn man da den Namen eingibt und auf Neuigkeiten klickt, dann kommen da natürlich auch Artikel oder ähnlichem, aber es ist nicht so, dass jeden Tag von mir irgendwo was in der Welt rumgeistert, sondern es sind Einzelsachen. Aber ja, also den Podcast gibt es, man muss auch dazu sagen, es ist ein Fußball-Podcast.
Ja.
Tatsächlich, aber er erscheint momentan wöchentlich, kann man immer reinhören. Man hat auch da zumindest einen kleinen persönlichen Eindruck von mir durch eine Anekdote.
Ja, genau, richtig.
Ja, aber ich glaube, Google hilft einem da weiter.
Super. Verlinke ich natürlich in den Shownotes und ich danke dir, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für eure Arbeit für die Muttis.
Sehr gerne. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal, echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.